Frieden braucht Entwicklung. Ohne Entwicklung wird es keinen Frieden geben. Und Frieden ist sozusagen die Grundlage für alles andere, über das wir anschließend reden. Da können wir einen wesentlichen Beitrag zu leisten auf der Grundlage der Aufträge, die wir auch aus der Bundesregierung erhalten. Der Wohlstand dieses Landes hängt ganz wesentlich von funktionierenden internationalen Beziehungen ab. Wir sind eine Exportnation. Jeder zweite Euro, den wir verdienen, verdienen wir im Export. Wir sind darauf angewiesen, dass es funktionierende Märkte gibt, funktionierende Lieferketten, dass es ein Verhältnis gibt, in dem wir in relativer Sicherheit und Frieden miteinander agieren können. Es gibt keine Begegnung mit Menschen, weder im Inland noch im Ausland, die einen grundsätzlich mit weniger zurücklässt. Demokratie ist eine Staatsform, die man lernen muss. Und das setzt ganz definitiv voraus, dass man bereit ist, dem anderen zuzuhören und zumindest gedanklich zuzulassen, dass der andere Recht haben könnte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damit die Guten gewinnen, dem Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und habe mich heute getroffen mit Thorsten Schäfer-Gümbel, dem Vorstandssprecher der GIZ. Das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die für die Bundesregierung in über 120 Ländern Projekte zur Zusammenarbeit macht. Es war ein sehr spannendes Gespräch zu lernen, was seine 25.000 Mitarbeiter weltweit machen. Und falls ihr mögt, zählt doch mal mit, wie oft ich Interdependenz sage. Ich glaube, es war mehr als einmal. Also viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Thorsten. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Unser Podcast heißt Damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Also das ist ein breites Feld. Aktuell in meiner Aufgabe bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit sind es vor allem erstmal meine Mitarbeitenden, die jeden Tag unter teilweise wirklich schwierigsten Bedingungen einen Beitrag dazu leisten, dass die Zukunft für viele Menschen besser wird.
GIZ.
Gesellschaft, nicht GTZ.
Auch nicht GEZ. GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Was genau macht ihr eigentlich?
Die GIZ ist vor vielen, vielen Jahren gegründet worden, damals noch als GTZ, vor rund 12 Jahren fusioniert worden mit dem Deutschen Entwicklungsdienst und Invent zu einem 100%igen Bundesunternehmen. Wir sind eine GmbH, ein reines Unternehmen, aber im öffentlichen Besitz, im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Und die GIZ ist dazu da, letztlich aus politischen Entscheidungen zur internationalen Zusammenarbeit konkrete Umsetzung zu machen. Also wir sind die Macher. Wenn man sich entscheidet, beispielsweise, es muss ein Konzept für grünen Wasserstoff geben in Kooperation mit Namibia, dann sind wir Teil des Machens, beispielsweise des Regulationsrahmens, weil auch da braucht es ja Regeln, unter welchen Bedingungen das stattfindet, oder Infrastrukturfragen, Fachkräfte, Stadtumbau, weil möglicherweise die Städte, in denen das stattfindet, anschließend sehr schnell wachsen. Und das ist eine Aufgabe, die wir dann konkret im Auftrag der Bundesregierung in Kooperation mit dem Partnerland häufig übernehmen.
Knapp 120 Länder, in denen ihr aktiv seid, fast 26.000 Mitarbeiter, 4 Milliarden Euro Umsatz. Das ist kein kleines Rad, das ihr da dreht, ne?
Nein, es ist ein großes Rad und es wird noch größer, wenn man sich klar macht, in welchen Ländern wir unterwegs sind, dass rund die Hälfte unserer Aufträge heute in Ländern stattfinden, die fragil sind. Fragil ist ein sehr schillerndes Wort, umschreibt sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen von Nahost, der Ukraine bis nach Mali und Kolumbien. Sehr unterschiedliche fragile Situationen, aber in der Tat am Ende ein großes Rad mit dem Anspruch, die Zukunft besser zu machen.
Ist denn der Anspruch, die Zukunft besser zu machen, messbar?
Ja, wir überprüfen jedes einzelne Vorhaben standardgemäß durch Evaluierungen, Überprüfungen auf der Grundlage von Zielsetzungen, die vorher vereinbart wurden zwischen Auftraggeber und uns. Wir kommen selber in unseren Evaluierungen zu dem Ergebnis, dass unsere Projekte eine Durchschnittsnote über alles haben von 2,3. Das heißt, wir sind ganz gut, aber es gibt auch noch Luft nach oben und dessen sind wir uns auch sehr bewusst.
Es gibt ja so eine, ich würde es mal nennen, Gerüchtelage über Entwicklungshilfe. Entweder sind es die Brunnenbauer Oder es wird immer der Radweg in Peru komischerweise genannt. Du hast zwar eben schon ein paar Beispiele genannt, was ihr generell macht, aber kannst du uns da nochmal reinführen, was für konkrete Projekte ihr vielleicht aktuell auch gerade am Laufen habt in den verschiedenen Teilen der Welt?
Also da könnte ich jetzt sehr viele Beispiele sagen und deswegen versuche ich es ein bisschen zu konzentrieren. Also beispielsweise war ich vor wenigen Wochen in Thailand. Dort ist die GEZ im Auftrag der Bundesregierung und anderer engagiert im Bereich nachhaltiger Reisanbau. Warum ist das wichtig? Weil erstens sich eine sehr hohe Anzahl von Menschen auf der Welt von Reis als Grundnahrungsmittel ernähren. Und zweitens, das war mir vor dem Besuch selber gar nicht bewusst, Reisanbau, der zweitgrößte CO2-Verursacher in der Landwirtschaft weltweit ist.
Ach was.
Rund 8% der CO2-Emissionen in der Landwirtschaft stammen aus der Reisproduktion. Es gibt so über den so ein Äquivalent, dass das fast das Ausstoßniveau der Bundesrepublik Deutschland weltweit umfasst. Mit solchen Zahlen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber ich sage es ja einfach mal, weil es ja deutlich ist, wirklich ein großes Thema. Mhm. Und dort haben wir zum Beispiel angefangen mit großen, auch Unternehmen, mit einem sehr kleinen Auftrag, sehr viele Mittel zu gewinnen, um dafür zu sorgen, dass der CO2-Ausstoß zurückgeht. Und das geht zum Beispiel dadurch, dass das Wassermanagement in den Reisfeldern optimiert wird, weil zum Beispiel zu viel Wasser in den Reisfeldern dazu beiträgt, dass der CO2-Ausstoß größer wird. Und damit leisten wir einen Beitrag erstens zur Existenzsicherung, auch unter sich dort in Thailand verändernden Rahmenbedingungen. Wir leisten einen Beitrag zu nachhaltiger Wirtschaft, weil es hat am Ende was mit Lieferketten zu tun. Auch in Deutschland essen ganz viele Menschen sehr gerne Reis. Und letztlich einen Beitrag eben auch zur CO2-Reduktion. Und ich erwähne das Beispiel deswegen, weil der gesamte Bereich von Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie, energieeffizient inzwischen fast 40% des vorhin schon mal benannten Auftragsvolumens der GEZ ausmacht. Das heißt, das Bild, was man von früher hat über Entwicklungshilfe im klassischen Sinne, von der wir gar nicht mehr reden. Wir reden von internationaler Zusammenarbeit, von Entwicklungszusammenarbeit, die viel auch mit Capacity Building zu tun hat, also dem Aufbau von Kapazitäten und von Fachlichkeiten, hat sich massiv verändert. Ich werde manchmal in Interviews beschrieben als der oberste Entwicklungshelfer der Bundesrepublik Deutschland. Die GEZ beschäftigt aber überhaupt nur noch 250 Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer. Das ist 1% unserer Belegschaft. Es ist ein Beispiel dafür, was wir tun. Wir sind aber auf der anderen Seite auch engagiert, zum Beispiel in der Ukraine, bei der Sicherstellung von Energieversorgung, bei der Frage auch von Wiederherstellung von Infrastruktur, die durch Kriegshandlungen zerstört wurde. Wir sind engagiert in Kolumbien im Friedensprozess. Also es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, die immer ausgelöst sind durch Regierungsverhandlungen. Wir sind ein sogenanntes Implementierungsunternehmen für die bilaterale Zusammenarbeit. Allerdings nicht nur der Bundesrepublik Deutschland. Wir arbeiten auch für andere Regierungen, für die Europäische Union, für Stiftungen, für Unternehmen in Kooperation mit Unternehmen. Das kann beispielsweise auch sein, Herstellung von Rahmenbedingungen für die Herstellung von Impfstoffen in Ruanda, wo wir derzeit zum Beispiel auch engagiert sind, bis hin zu der Frage, den Regulationsrahmen für künstliche Intelligenz in Partnerländer zu formulieren. In all solchen Beratungsvorhaben sind wir engagiert.
Dann habt ihr ja teilweise Engagements, die extrem unsicher sind, die gefährlich sind für eure Mitarbeiter. Und teilweise wird der künstliche Intelligenz Dinge, die wirklich stark in den Fortschritt reingehen und wirklich in die positive Weiterentwicklung der Welt wirklich schnell einzahlen können. Wie haltet ihr denn das mit der Sicherheit für eure Leute? Wie kriegt ihr das hin, dass eure Leute, auch wenn sie in der Ukraine sind oder eben auch in Krisengebieten sind, möglichst alle unbeschadet auch wieder rauskommen am Ende?
Bei der Frage mit dem Wieder-Rauskommen muss man, glaube ich, noch einmal ein, zwei Sätze sagen zu der Frage, wie die GEZ funktioniert.
Sie kommen gar nicht erst rein, ne? Sie sind schon da.
Nein, es ist beides. Also es gibt sozusagen einen Teil in unserer Belegschaft und die Zahl ist ja vorhin schon mal genannt worden, es sind knapp 26.000, eher 25.000 mittlerweile wieder Kolleginnen und Kollegen. Davon sind rund 17.000 nationale Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, es sind Mitarbeitende, die wir in den jeweiligen Partnerländern rekrutieren, die dort sozusagen als, ja, schlicht und einfach als Inländerinnen und Inländer für die GEZ arbeiten. Daneben gibt es rund 8.500 Entsandte, nicht Entsandte, sondern Kolleginnen und Kollegen mit deutschem Arbeitsvertrag. Davon sind rund 2.500 entsandt. Das heißt, wir haben gemischte Teams in den Partnerländern. Und deswegen auch diese Unterscheidung. Es ist einfach so, ein Sonderfall war übrigens Afghanistan, wo viele Ortskräfte eine Aufnahmezusage nach dem Fall von Kabul durch die Bundesregierung erhalten haben. Aber in der Regel ist es so, dass die internationalen Kräfte in einer besonders schweren Situation zurückgezogen werden, während die nationalen Kolleginnen und Kollegen diese Möglichkeit gar nicht zur Verfügung steht und wir dann Systeme vor Ort haben. Das fängt an bei Meldesystemen, damit wir wissen, wo unsere Leute sind. Geht über die Frage von Sicherheitstrainings, Sicherheitsplänen, entsprechenden, aber auch Verhaltensregeln, die damit verbunden sind, einer psychologischen Betreuung, einer medizinischen Betreuung, so gut das geht in solchen Situationen. Das heißt, es ist jeweils auf das Land und die Risikostruktur der Länder abgepasst ein Sicherheitssystem. Es ist beispielsweise auch so, dass bis hinauf zum Vorstand wir in bestimmte eingestufte Länder nur einreisen können, wenn wir vorher entsprechende Sicherheitstrainings gemacht haben, die wir mit professionellen Institutionen gemeinsam machen, damit einfach unsere Leute bestmöglich vorbereitet sind. Und insofern, wir bereiten uns auch vor. Das ist auch kein System, das einfach steht, sondern es wird ständig überprüft, auch wenn Vorfälle stattfinden, wird überprüft, gab es ein systematisches Thema, gab es kein systematisches Thema und was können wir daraus lernen? Das ist ohnehin etwas, was die GEZ sehr stark für ihre eigene Weiterentwicklung betreibt. Lernkurven, Erfahrungsberichte, Auswertungen. Was haben wir gesehen? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Ich würde sagen, an der Stelle ist die GEZ wirklich ein Vorbild für Lernkultur, um einfach besser zu werden für die nächste Situation.
Das klingt so unfassbar professionell. Das freut mich sehr, dass ihr so klar seid in diesen Prozessen, wie ihr lernt und wie ihr abstimmt und dass ihr auch die Evaluation macht. Man stellt sich immer alles sehr viel einfacher und naiver vor, aber das ist alles ein sehr, sehr hochprofessionelles Unternehmen, in dem du da bist.
Ja, die GEZ ist ein hochprofessionelles Unternehmen, muss sie auch sein, angesichts der Umfelder, in denen sie engagiert ist. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit viel über zivil-militärische Zusammenarbeit geredet, nicht nur in Afghanistan, aber auch in Afghanistan. Und man muss sich einfach klar werden, dass die GEZ häufig in fragilen und schwierigen Situationen unterwegs ist, ohne Militärs. Auch wenn wir dort, wo wir zusammen unterwegs sind, wirklich eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit haben, da ist wirklich vieles richtig gemacht worden in der Vergangenheit. Aber wir sind eben auch ganz oft diejenigen, die da sind. Und vielleicht noch eine beeindruckende Zahl, zumindest hat sie mich immer beeindruckt, bei den Belastungen, die wir alle auch in der Pandemie erlebt haben. Von den entsandten Kolleginnen und Kollegen der GEZ waren nie weniger als 70% draußen. In dieser gesamten Zeit. Und das hat uns sehr unterschieden von vielen anderen.
Wow. Ist das Thema Fluchtursachen bekämpfen, ist das in den letzten Jahren bei euch größer geworden, dass ihr mehr Aufträge bekommt, um Fluchtursachen auch zu bekämpfen, dass ihr auch quasi Teil dessen seid, wie man diese Migrationsbewegung nach Europa in den Griff bekommen möchte?
Ja, natürlich. Das ist ein großes Thema, spätestens mit 2015 und den Folgejahren. Und es wird ganz sicherlich auch in der Zukunft eines bleiben. Und man muss sich einfach klar machen, es wird nie so sein, dass man Migration vollständig ausschließen kann. Also unorganisierte Migration, weil wir einfach viele Krisen und Konflikte und auch Kriege erleben. Aber es ist in der Tat so, man kann mit einer nachhaltigen Politik für Entwicklung, und Frieden braucht Entwicklung, ist mein Lieblingssatz, Frieden braucht Entwicklung. Ohne Entwicklung wird es keinen Frieden geben. Und Frieden ist sozusagen die Grundlage für alles andere, über das wir anschließend reden. Da können wir einen wesentlichen Beitrag zu leisten auf der Grundlage der Aufträge, die wir auch aus der Bundesregierung erhalten.
Für mich war die Pandemie so ein Moment, wo ich gelernt habe nochmal ganz, ganz intensiv, wie interdependent diese Welt ist. Wie schnell ich von einem Virus, das in China irgendwie zur Welt gekommen ist, innerhalb von 6 Wochen in Deutschland schon eine pandemische Lage habe, wie schnell Arbeitsprozesse nicht mehr miteinander funktionieren, wie die Lieferketten aneinander zusammenhängen auf der ganzen Welt Und dieses Thema der Interdependenz, alles, was du mir gerade erzählst, klingt ja danach, dass ihr ständig darin seid, an der Interdependenz dieser Welt mitzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass wir miteinander klarkommen und die Dinge nicht ins Rutschen kommen.
Ja, vielleicht sollte ich überlegen, ob ich dich in unserer Kommunikationsabteilung noch zusätzlich engagiere. Das ist nämlich sehr schön formuliert für das, was wir gerade machen. Und ich will das ausdrücklich unterstreichen. Deswegen gibt es auch, sage ich mal, schon eine interne Verkrampfung innerhalb auch der Belegschaft. Wenn wir die öffentlichen Debatten über internationale Zusammenarbeit derzeit verfolgen, weil sie einfach ignoriert, dass explizit ein Land wie Deutschland, das so sehr abhängt von seinem gesamten Wohlstand, auch wenn der sicherlich unter Verteilungsfragen immer auch nochmal kritisch diskutiert werden kann, aber der Wohlstand dieses Landes hängt ganz wesentlich von funktionierenden internationalen Beziehungen ab. Wir sind eine Exportnation, jeder zweite Euro, den wir verdienen, verdienen wir im Export. Wir sind darauf angewiesen, dass es funktionierende Märkte gibt, funktionierende Lieferketten, dass es ein Verhältnis gibt, in dem wir in relativer Sicherheit und Frieden miteinander agieren können. Das ist die Grundlage dafür, dass wir unser Wohlstandsmodell in der Bundesrepublik Deutschland und sicherlich auch darüber hinaus in Europa entwickeln konnten, wie wir es entwickelt haben. Und deswegen ist es so fahrlässig, wie manche über internationale Beziehungen heute reden. Ja, die internationalen Beziehungen stehen unter Druck. Auch dort gibt es Zeitenwende. Der Begriff ist sehr präzise für das, was wir gerade erleben, auch was uns konfrontiert an vielen Stellen. Aber sich dem zu entziehen und zu glauben, dass der Klimaschutz an der deutsch-holländischen Grenze aufhört, dass Lieferketten am Brenner aufhören, der vergreift sich am Ende am Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen hat mir die Formulierung gerade sehr gut gefallen.
Die kannst du gerne weiterverwenden. Du weißt ja auch, dass ich stundenweise und pauschal buchbar bin als Berater. Insofern, das kriegen wir hin. Da kommen wir jetzt ja stark in das Thema Populismus auch schon mit rein, auch in diesen internationalen Rechtsruck, den wir erleben, bis auf wenige Ausnahmen, wo es jetzt in Polen wieder zurückging und so. Aber er ist ja schon intensiv auf dem Vormarsch, das Rechte. Betrifft euch das auch in der Arbeit oder wie geht ihr damit dann um?
Ja, zunächst einmal, die GEZ ist ein Bundesunternehmen. Insofern sind wir für die Umsetzung von Politik auch verantwortlich, weil das ist unser Auftrag. Aber wir sind kein politischer Akteur und deswegen beteiligen wir uns auch an den politischen Debatten nicht. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, das dürfen wir auch letztlich nicht. Da ist die Gesellschaft dann sehr klar und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Trotzdem sind wir natürlich nicht im luftleeren Raum unterwegs. Und ich habe es eben schon mal angedeutet, das ist schon für viele Kolleginnen und Kollegen auch eine befremdliche Situation, dass sie in so herausfordernden Situationen versuchen, im besten Sinne und mit dem besten Wissen ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten an einer Verbesserung zu arbeiten und sie jetzt seit einem Dreivierteljahr im Kern mit einer Debatte konfrontiert sind, die viele so nicht gewohnt sind. Also wenn man aus dem politischen Raum kommt, ist man vieles, sage ich mal, gewohnt. Ja. Viele, die da nicht dran sind, sind überrascht über die Heftigkeit, über die Aggressivität, im Übrigen auch über die Falschheit, die da drinne steckt. Das ist eine neue Erfahrung für viele Kolleginnen und Kollegen. Erleben auch einige dezidiert als Entwertung ihrer Arbeit und ihres Beitrags für eine bessere Zukunft. Und insofern ist das auch eine emotionale Belastung. Und ich nutze meinerseits nun inzwischen ein bisschen stärker auch die Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, welchen Beitrag wir als GEZ im Auftrag der Bundesregierung dazu leisten, erstens am Wohlstand der Bundesrepublik Deutschland mitzuwirken, an Friedens- und Sicherheitsinteressen, an Fragen der Sicherung von Lieferketten und funktionierenden internationalen Beziehungen, ohne dass wir Politik machen, aber einfach dadurch, dass wir wegen unserer sehr klaren Partnerorientierung im Auftrag der Bundesregierung dazu beitragen, Räume zu öffnen, Dialogfenster zu nutzen und gleichzeitig durch konkreten Fortschritt einen Beitrag zu leisten und zu dokumentieren, dass wir was zu bieten haben, auch in der Kooperation. Und darüber zu reden, ist einfach eine gute Gelegenheit.
Es wäre ja auch zu fatal, wenn durch diese Art, wie mittlerweile kommuniziert wird eure wertvolle Arbeit und die Motivation eurer Leute, die eben auch eine echt schwierige und wichtige Arbeit machen, wenn die dadurch verloren ginge. Das heißt, sie brauchen ja auch deine Rückenstärkung, sie brauchen, dass du dich vor sie stellst, sie brauchen auch das von den für euch zuständigen Ministern, dass die sich auch hinter die GEZ und ihre Arbeit stellen und sich nicht in die Büsche schlagen oder, das will ich jetzt gar keinem unterstellen, aber dass man eben auch klar macht, dass ihr eben nicht die simplen Brunnenbauer seid, was das Bild oft ist irgendwie von, was man früher mal Entwicklungshilfe nannte. Du sagst ja, das ist gar nicht mehr so. Aber dass es eben auch genau diese Rückenstärkung gibt und dass man vielleicht sogar bei euch intern mit euren Leuten nochmal stärker in die Arbeit geht, eben auch sich gegenseitig nochmal den Motivation zu geben und auch den Rücken gerade zu machen.
Also meine Einschätzung ist schon, dass wir das relativ gut machen. Also ich mache eine kleine Einschränkung, weil es gäbe nicht diese Reaktion im Haus, wenn alle vollständig damit zufrieden wären, was wir schon tun. Ich kann mich auch über die politische Unterstützung an der Stelle überhaupt nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Wir haben eine hohe Anerkennung, eine hohe Wertschätzung, aber es ist natürlich so, bei der Art, wie der Diskurs auch in Teilen geführt wird, sind wir gar nicht in der Lage, uns zu wehren. Wir sind in den sozialen Medien nicht engagiert, weil es gar nicht unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist nicht, Medienarbeit zu machen. Unser Auftrag ist, Dinge gut zu machen. Und darauf konzentrieren wir uns, weil es nicht darum geht, uns als Unternehmen zu vermarkten, sondern für uns geht es darum, am Ende die Aufträge bestmöglich umzusetzen, so wie das übrigens viele andere Unternehmen auch tun.
Ich habe ja dieses Jahr Dietmar Woidke beraten und er hat einen Standardsatz, der da sehr gut zupasst. Lieber Handwerk als Mundwerk.
Ja, es gibt Fragen, zu denen muss ich mich ja nicht verhalten.
Genau. Thorsten, würdest du mir kurz 5 Sätze vervollständigen?
Ich versuche es.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit am meisten.
Die geringe Wahrnehmung von dem, was außerhalb unserer eigenen Staatsgrenzen passiert.
Über Deutschland denke ich.
Dass wir alles haben, um wirklich einen guten Weg zu gehen, aber man muss ihn auch gehen.
Wir sollten mehr Wert legen auf
Respekt vor unterschiedlichen Auffassungen, Einschätzungen, Perspektiven. Das ist der Wesenskern einer demokratischen Gesellschaft. Auch wenn es jetzt zu dem Satz nicht mehr passt, will ich es trotzdem ergänzen. Ich habe gerade vor wenigen Wochen das Buch von Juli C. Zwischenwelten gelesen. Es ist ein wirklich beeindruckendes Werk in der Beschreibung, warum Milieus nicht miteinander ins Gespräch kommen und eigentlich ein schreiender Appell dafür, dieses zu ändern. Und ich glaube, dass das die eigentliche Aufgabe auch ist.
Der nachfolgenden Generation rate ich,
fest an Fortschritt zu glauben.
Morgen wird besser als heute, weil
morgen ein neuer Tag ist.
Danke.
Bitte.
Du sagtest, in der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit am meisten die wenige Wahrnehmung dessen, was außerhalb unserer Staatsgrenzen passiert. Ich nehme es auch so wahr, dass wir sehr viel gucken, was passiert in den USA, wenn Wahlkampf ist dort. Wir gucken schon relativ wenig nach Frankreich, in die Niederlande und noch viel weniger dahin, was in Afrika oder in Südamerika passiert. Haben wir zu viel Informationsfluss hier? Sind wir desinteressiert? Was glaubst du, wo kommt das her?
Also über die Frage denke ich in der Tat viel nach, weil sie mich natürlich professionell beschäftigt. Und das gilt nicht nur für mich, sondern es gilt für die Kolleginnen und Kollegen, die in und für die GEZ arbeiten. Wir sind beruflich darauf verpflichtet, uns mit dem Partner zu beschäftigen und insofern über die Staatsgrenzen hinweg zu schauen. Und vielleicht hat das etwas mit Fülle von Informationen zu tun. Vielleicht hat das einfach auch damit zu tun, dass viele auch nach der Pandemie immer noch mit sich selber beschäftigt sind. Die Pandemie hat, glaube ich, schon einen erheblichen Anteil an dem, wo wir auch gesellschaftspolitisch derzeit sind. Auch die Auseinandersetzung darüber. Auch, sage ich mal, die Diskussion um die Frage, wo geht diese Globalisierung und dieses Wohlstands- und Wirtschaftsmodell hin? Natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also es gibt ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass es einen Rückzug gibt. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wofür ich werbe, ist den Schritt wieder nach vorne zu tun. Und weil es war ja schon mal auch anders, dass wir uns sehr viel intensiver damit beschäftigen, was passiert eigentlich in anderen Ländern, was hat das mit uns zu tun, weil es hat ganz viel mit uns zu tun. Und es gibt ja, deswegen betone ich das jetzt, es gibt ja einige, die so tun, als hätten die anderen auf dieser Welt mit uns nichts zu tun und man könnte sich abschotten. Und es ist einfach für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, es ist für jedes Land fahrlässig, Aber es ist gerade für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland fahrlässig. Und deswegen gibt es einfach die Notwendigkeit, sich mit diesen Fragen wieder intensiver zu beschäftigen, auch zu gucken, wie sehen eigentlich andere uns? Und ein Teil der Zeitenwende in den internationalen Beziehungen ist, dass unsere Partnerländer klare Ansprüche formulieren an die Art und Weise von Kooperation, dass sie ihre Interessen auch sehr viel klarer adressieren als möglicherweise vor 20 und 30 Jahren und wir uns daran gewöhnen müssen, auch damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich sage, wir müssen uns daran gewöhnen, meine ich sozusagen die Allgemeinheit und den politischen Raum, weil unser tagtägliches Geschäft ist das sowieso. Partnerorientierung ist das, was uns ausmacht.
Und die Welt ist ja da.
Ja.
Dann kann man ja auch einfach mal mutig und lustvoll drauf losgehen, statt immer so ängstlich zu sagen, ich glaube, ich könnte auswählen, was ich von der Welt haben will und was nicht. Weil genau so ist es ja nicht. Wir sind interdependent. Das ist ein Fakt. Wir müssen da durch.
Ja.
Wir können Spaß dran haben.
Ja, es macht auch Spaß. Also früher hat man ja gesagt, Reisen bildet. Und den Teil gibt es heute immer noch. Es gibt keine Begegnung mit Menschen, weder im Inland noch im Ausland, die einen grundsätzlich mit weniger zurücklässt. Von daher, es gilt auch heute noch, wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, wird nicht nur unfassbar viele Eindrücke, Einschätzungen, Ergänzungen für seine Meinungsbildung gewinnen, sondern er wird unglaublich viel Schönes auch sehen. Er wird auch vieles Kritisches sehen, woran es gilt zu arbeiten. Aber am Ende wird es eine Bereicherung sein. Und ich ermutige sehr, einfach diesen entscheidenden Schritt wieder nach vorne zu machen und sich aus dieser Beklemmung auch ein Stück weit zu lösen. Ich glaube, dass das am Ende uns allen gut tut.
Fenster auf.
Tretet raus.
Du bist ja bekannt geworden als Spitzenpolitiker der SPD. Wenn du diese ganze Lage heute einmal anschaust, hättest du Lust, nochmal wieder in das politische Amt zurückzugehen, so wie es gerade alles steht?
Die Frage stelle ich mir nicht. Ich habe gerade eine Aufgabe, die mich wirklich maximal fordert. Gerade auch in dieser Veränderung. Sie fordert mich aus internen Gründen, aber auch aus offensichtlich anderen. Und deswegen konzentriere ich mich auf diese Frage und denke im Moment nicht an morgen, übermorgen, übermorgen im Sinne von, wann kann ich was Neues machen, sondern ich habe eine Aufgabe, die mich auch persönlich erfüllt. Es macht einfach Spaß, in der GEZ zu arbeiten, weil man unfassbar viele Menschen kennenlernt, die mit hohem Engagement, mit überdurchschnittlichem Einsatz wirklich einen Beitrag dazu leisten wollen, dass wir vorankommen. Das ist in der auch Masse schlicht und einfach von Menschen, die so unterwegs sind, wirklich einfach unfassbar gut. Und es macht mich auch stolz, als Vorstandssprecher und Arbeitsdirektor ein solches Unternehmen führen zu dürfen mit meinen beiden Kolleginnen Ingrid Gabriela-Hofen und Anna-Sophie Herken, der vielen Führungskräften. Aber am Ende gehören alle dazu und das macht einfach Spaß und macht mich auch stolz.
Das merkt man dir auch an. Wir beide sind in den letzten 12, 13, 14 Jahren ein paar Mal über den Weg gelaufen. Wir kennen uns ja schon die ganze Zeit. Und ich finde, man merkt dir an, wie du daran aufgehst und wie du diese Aufgabe auch mit beiden Händen gepackt hast und wirklich gerne machst. Ich finde, das spürt man regelrecht, wenn man mit dir zusammenkommt und du davon erzählst. Das ist sehr spannend und inspirierend. Und ich finde auch, das ist eine Frage, die Größe, die die GIZ hat, die Größe der Aufgabe, die die GIZ hat, das ist ja auch mehr als so manches Bundesministerium hat in Wahrheit. Und insofern hast du auch eine Aufgabe bekommen, die einen riesigen Impact macht.
Ja, also die GIZ ist ein Unternehmen, das Veränderungen organisiert. Das ist der Auftrag. Das ist eine Gestaltungsaufgabe. Die liegt mir, glaube ich, ganz gut. Außerdem gibt es Leute, die sagen, Krise könnte ich. Das hätte ich ein paar Mal bewiesen. Und Krise gibt es bei uns jeden Tag. Anders als in meinem vorherigen beruflichen Leben. Aber insofern, ja, ich habe eine Aufgabe, die mich erfüllt. Und insofern stelle ich mir andere Fragen nicht.
Was macht dir Mut in deiner Aufgabe?
Es ist ganz definitiv, und das sage ich immer wieder im Unternehmen und auch außerhalb, es ist die Belegschaft. Es sind die Menschen, die einem tagtäglich begegnen. Man hat immer unterstützende Hände. Man hat immer Leute, die sich anbieten, die dafür brennen, wirklich Veränderungen zu unterstützen, zu tragen, zu organisieren. Und zwar nicht auf der Ebene von Überschriften, sondern durch konkretes Tun. Und das ist etwas, was unglaublich viel Energie freisetzt.
Kooperatives Miteinander macht ja auch total Spaß.
Ja.
Und dann sehen wir aber über die GEZ hinaus in der Gesellschaft. Du bist ja einer, der sich sein Leben lang für soziales Miteinander eingesetzt hat. Sehen wir doch, wir haben alle den Eindruck, es geht ein bisschen verloren. Vielleicht haben wir auch nur den Eindruck, weil wir wissen ja auch, wie viele Menschen ehrenamtlich engagiert sind, wie viele Leute immer noch keine Lust haben, Nazis zu wählen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, da geht gerade was verloren. Wie glaubst du, können wir dem wieder entgegengehen?
Ich glaube, dass ich dazu vorhin schon mal eine Anleihe gemacht habe, unter anderem mit dem Verweis auf das Buch von Julie C. und auch an ein paar anderen Stellen. Ich glaube, es kommt ganz wesentlich darauf an, ein gesellschaftliches Klima zu organisieren, in dem Zuhören und das Annehmen unterschiedlicher Sichtweisen die Voraussetzung dafür ist, dass man etwas anderes arbeiten kann. Und damit ich nicht missverstanden werde, das ist ein Erfordernis an alle und nicht nur in eine Richtung. Das ist der zentrale Punkt. Es geht nicht, wenn sich nicht alle bewegen. Das ist schwierig, dort die ersten Schritte zu machen. Und ich habe höchsten Respekt, vor allem die derzeit politisch und gesellschaftlich Verantwortung tragen in diesen wirklich herausfordernden Zeiten. Und die Zeiten sind herausfordernd. Und es macht mit jedem Einzelnen von uns etwas. Und deswegen erschreckt es mich auch zu sehen, mit welcher Aggression teilweise agiert wird, bis hin zu Gewalt. Das ist unglaublich schwierig für diejenigen, die heute in Verantwortung sind, damit gut umzugehen und damit auch klarzukommen. Und wir erleben ja auch oft genug Beispiele, wo das nicht geht. Und deswegen noch einmal, Demokratie ist eine Staatsform, die man lernen muss. Und das setzt ganz definitiv voraus, dass man bereit ist, dem anderen zuzuhören und zumindest gedanklich zuzulassen, dass der andere Recht haben könnte und sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das gilt für alle und nicht nur für einen Teil.
Und es ist keine Konsumveranstaltung.
Ganz definitiv nicht.
Es ist nicht mit Chips auf dem Sofa sitzen, wer wird Millionär gucken, sondern es ist auf dem Stuhl sitzen und mitspielen.
So ist es.
Kann man eure Arbeit, wenn man jetzt diesen Podcast hört und sagt, das ist spannend, was der Schäfer-Gümbel da erzählt und ich finde es super, was die GEZ macht. Kann man eure Arbeit als normaler Bürger, normale Bürgerin irgendwie unterstützen? Kann man euch helfen bei dem, was ihr tut?
Also nicht unmittelbar, weil wir sind nun mal ein Bundesunternehmen. Wir sind auftragsfinanziert. Das heißt, wir sind nicht wie Nichtregierungsorganisationen oder Stiftungen mit einer bestimmten Grundausstattung und dann gucken wir mal, sondern wir operieren auf der Grundlage konkreter Aufträge, die aus Regierungsverhandlungen entstehen oder aus anderen Aufträgen. Und insofern ist das, wir sind auch nicht der zivilgesellschaftliche Akteur. Das sind andere. Wir haben eine spezielle Rolle, in der sind wir aktiv. Aber man kann sich natürlich über uns informieren. Und man kann natürlich auch darüber reden, was wir tun und es auch einordnen und damit vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, die Relevanz von funktionierender internationaler Zusammenarbeit auch zu stärken in einer Zeit, in der es ja doch relativ viele gibt, die sagen, das hat mit uns gar nichts zu tun, das kostet uns nur Geld, wir haben nichts davon und deswegen braucht man das alles nicht mehr. Ich glaube, auch das ist Teil des demokratischen Diskurses, aber im Sinne von unmittelbarer Wirkung schwierig.
Aber auch das ist ja ein Punkt, eure Arbeit wertzuschätzen, auch darüber im Zweifel zu reden und auch klar zu haben, dass ihr eben nicht einfach unser Steuergeld rauspulvert für andere, das ist ja der Vorwurf, sondern dass ihr euch darum kümmert, dass Fortschritt gelingt und dass er eben auch gemeinsam auf der Welt gelingt und dass es jetzt nicht nur darum geht, Geld loszuwerden oder was uns alles unterstellt wird. Das ist ja teilweise wirklich hanebüchen, muss man auch gar nicht alles wiederholen. Thorsten, wir kommen fast schon zum Schluss. Ich habe noch eine Frage an dich. Stell dir vor, hier in unserem schönen kleinen Podcast-Studio in Berlin ist eine Zeitkapsel, wir steigen beide ein und wir fliegen jetzt ins Jahr 2050 ans Brandenburger Tor. Jetzt steigen wir wieder aus. Was für ein Land siehst du?
Das ist eine sehr schwere Frage.
Deshalb stelle ich sie am Ende.
Ich kann nur sagen, welches Land ich mir wünsche. Mhm. Und im Sinne dessen, was ich jetzt in den letzten Minuten sagen durfte, ist die Voraussetzung dafür, dass man da hinkommt, dass man die Schritte tut und es macht. Und das Land, in dem ich in 2050, so es mich denn noch gibt, sein möchte, leben möchte, ist ein weiterhin weltoffenes und tolerantes Land. Ein Land, das seiner liberaldemokratischen Traditionen gerecht wird, so wie sie heute im Grundgesetz in den Grundwerten, beginnend mit Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. In diesem Land zu leben, das sich fest verbunden hat mit funktionierenden internationalen Beziehungen und einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, in einer friedlichen und sicheren Welt zu leben. Dazu gehört auch der Aufbau eines Wohlstandssystems, in dem soziale Gerechtigkeit, ökonomische Vernunft und ökologische Nachhaltigkeit wirklich verbunden sind, also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wirklich in Umsetzung sind. Ich hoffe sehr darauf und jeder kann dazu einen Beitrag leisten.
Dann tun wir das jetzt. Thorsten, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, für deinen Kommen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.